ARD.
It's up to you to have the toilet paper.
Du allein bist für dein Klopapier verantwortlich. Jede Familie muss sich in den ersten 72 Stunden allein versorgen können. Alles, was du und deine Familie innerhalb dieser 72 Stunden braucht, das solltest du zu Hause haben.
Das war Tomi Rask vom finnischen Zivilschutz. Sagt mal, was denkt ihr, wenn ihr das Wort Preppen hört? Also ich habe ja vor ein paar Jahren jemanden getroffen, der sich für den Worst Case, also Krieg, vorbereitet hat. So mit Vorratsschutzmasken und so weiter. Alles zu Hause. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich strange. Für mich klang das ja leicht paranoid. Aber ich muss sagen, inzwischen, wenn ein Flugzeug sehr tief fliegt, denke ich manchmal, so ging es 2022 in der Ukraine auch los. Damit meine ich, Krieg ist nicht mehr etwas, was nur weit weg stattfindet.
Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte.
Klar, Krieg ist das absolute Worst-Case-Szenario. Aber uns könnte auch ein massiver Blackout treffen.
Ein massiver Stromausfall hat am Mittag das öffentliche Leben in ganz Spanien lahmgelegt.
Oder, woran wir uns alle noch erinnern, Corona, wo die ganze Welt plötzlich Masken gebraucht hat. Ganz ehrlich, das sind alles Momente, wo ich gerne besser vorbereitet wäre, wo ich zumindest mich und meine Familie wenigstens für ein paar Tage selbst versorgen kann. In Finnland ist das Preppen sowas wie ein Volkssport. Woran das liegt und was für Bunker die Finnen haben, darüber spreche ich heute mit ARD-Korrespondentin Sophie Donges in Stockholm. Und wir schauen nach Deutschland. Ist Deutschland ready für den Ernstfall? Und was muss ich eigentlich selbst tun? Darüber spreche ich mit Professor Norbert Gebecken von der Bundeswehr-Universität München. Ich bin euer Host, Natalia Miri. Bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Wir wollen den Weltspiegel-Podcast natürlich immer weiterentwickeln und verbessern und dafür brauchen wir eure Hilfe. In den Shownotes findet ihr den Link zu unserer Umfrage. Wir freuen uns auf euer Feedback und danke an alle, die schon mitgemacht haben. So, jetzt spreche ich aber mit Sophie in Stockholm. Hi Sophie.
Hallo.
Sag mal, du warst für den Weltspiegel in der Prepper-Szene in Finnland unterwegs. Dort ist das Preppen deutlich verbreiteter und normaler als bei uns in Deutschland. Woran liegt das dann?
Das liegt zum einen daran, dass es von Behördenseite wirklich ziemlich hochgehängt wird. Also der Zivilschutz, vorbereitet zu sein, das ist auch gar nichts Neues in Finnland. Wir in Deutschland, wir haben das vielleicht auf dem Zettel seit Corona oder seit dem Krieg in der gesamten Ukraine, dass man ein bisschen mehr hinschauen sollte, dass man sich ein bisschen vorbereiten sollte auf Dinge, die passieren können. Aber Finnland hat dieses auf der Hut sein wirklich schlicht in der DNA verankert, so kann man es fast sagen. Und wenn man sich fragt, warum das so ist, dann antworten einem viele in Finnland, ja, der Winterkrieg damals gegen die Sowjetunion, das prägt uns doch bis heute, das prägt so unser Sicherheitsdenken. 1939, damals musste Finnland große menschliche und auch territoriale Verluste hinnehmen. Und dann hat man sich die ganze Zeit, auch während des Kalten Krieges, immer so als Grenzland wahrgenommen zwischen Ost und West. Also Finnland hat ja diese über 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland und war auch bis vor 2 Jahren kein NATO-Mitglied. Und während andere Länder in Europa nach dem Kalten Krieg abgerüstet haben und irgendwie dachten, jetzt leben wir in der friedlichen Welt, hat Finnland dieses gesamtgesellschaftliche Verteidigungskonzept einfach beibehalten und immer weiterentwickelt. Also Preppen auch auf höchster Ebene in allen Bereichen.
Und gibt es Zahlen, wie viele Leute in Finnland preppen?
Es gibt so keine verlässlichen Studien. Wir haben aber länger mit einem Zivilschützer gesprochen. Den haben wir am Anfang ja auch schon kurz gehört, der Mann mit dem Klopapier. Und der hat uns gesagt, dass sie davon ausgehen, dass etwa so ein Drittel der Menschen dort gut vorbereitet ist. Und er sagt, es sind viel zu wenig weiterhin und würde sich wünschen, dass das noch viel mehr Leute machen.
Sag mal, hast du dann mit Menschen gesprochen? Haben die dir erzählt, was sie zu Hause haben? Und wie lange müssen sich die Finnen denn dann auch selber versorgen können? Also gibt es da einen Zeitraum dafür?
Ja, wir haben Maja zu Hause besucht. Das ist heute eine Rentnerin. Früher war sie Chemieingenieurin und sie lebt quasi dieses 72-Stunden-Konzept. So heißt nämlich das Programm der Behörden. Das bedeutet, dass man 72 Stunden lang in der Lage sein soll, sich selber zu versorgen, auch seine Familie zu versorgen, weil das ist genau die Zeit, 3 Tage, die der Staat braucht, um die eigene Infrastruktur, die Kriseninfrastruktur in Gang zu kriegen. Und Maja, die hat uns zu Hause einfach mal ihre Schränke geöffnet und hat uns gezeigt, was das bedeutet. Und in der Küche zum Beispiel, da kam eine beeindruckende Batterie an Konserven zum Vorschein.
Die Idee hinter den Dosen, es ist am einfachsten, wenn man Essen hat, das man nicht kochen muss. All diese Konserven muss man nicht aufwärmen. Man kann sogar kalte Erbsensuppe aus der Dose essen. Sie ist dann etwas dickflüssig, aber es geht. Ich habe mir nie viele Gedanken darüber gemacht, wie man Essen zubereiten könnte. Bisher dachte ich immer, das kann ich doch in der Mikrowelle machen.
Es klingt jetzt nicht so wahnsinnig lecker, aber klar, es ist immer besser, als Knäckebrot essen zu müssen. Also ne, wenn man irgendwie eine Erbsensuppe noch zu Hause hat. Und ansonsten hat sie zum Beispiel so ein Kurbelradio. Also das ist ein kleines Radio, das wird mit einer Handkurbel betrieben und damit mit Strom versorgt. Eine Taschenlampe, eine Stirnlampe, die sei total wichtig, wenn man Essen zubereitet im Dunkeln. Dann hat sie auch diese Rettungsdecken aus dem Ersten-Hilfe-Koffer, die silber-goldenen, die man auch irgendwie kennt, weil sie sagt, wenn der Strom weg ist, ist im Zweifel auch die Heizung weg. Weil der Hintergedanke von diesem ganzen Programm in Finnland, der ist auch nicht nur Krieg, muss man sagen, sondern es geht auch schlicht um Dinge wie Stromausfall. Das kommt da nämlich gar nicht mal so selten vor. Und wenn es keinen Strom gibt, funktioniert auch das Handy nicht mehr, weil dann im Zweifel auch das Netz weg ist. Also da verlieren wir schon ganz schön viel von dem, was eigentlich so unseren Alltag immer organisiert und strukturiert.
Jetzt ist es ja total sinnvoll, aber Menschen, die nicht so viel im Geldbeutel haben, die gerade mal so über einen Monat durchkommen, das kostet ja auch alles etwas. Du musst es austauschen, nicht alles ist haltbar. Was macht Finnland für Leute, die weniger Geld haben?
Ja, ist genau das, was wir auch so ein bisschen gehört haben, als wir dann auf der Straße Umfragen gemacht haben. Ne? Also Studierende haben gesagt, ich habe weder Platz eigentlich, noch habe ich das Geld dafür. Aber auf dieser Internetseite dieser 72-Stunden-Kampagne gibt es selbst dafür sozusagen eine Anleitung. Also wenn man nicht so viel Geld hat, dann könnte man zum Beispiel günstige, sehr haltbare Lebensmittel kaufen, vorgekochte Bohnen. Da gibt es auch gleich noch ein Rezept, wie man aus zerkleinerten Sojabohnen eine Bolognese zubereiten kann. So, und dann schreiben sie auch, der Reservevorrat, der beginnt im Grunde genommen mit Wasser. Das ist das Allerwichtigste. Wasser braucht man einfach. Eine Flasche Wasser, die kostet ja jetzt auch nicht so viel. Also da wird viel ermuntert. Man soll das so ein bisschen als auch als einen Sparvorrat sehen. Das Preppen, sie sagen, das ist doch auch eine Notreserve. Wenn auch vielleicht das Bankkonto mal leer ist, kann man da ja auch mal rangehen. Dann hat man noch ein bisschen was zu Hause. Also der Staat versucht wirklich mit allen Mitteln die Leute dazu zu bewegen, dass die ja so ihre kleine Kiste, wobei so ganz klein ist es gar nicht, es ist ganz schön viel, was man braucht, dass sie das zu Hause haben.
Aber das alles muss man ja auch irgendwie wissen, oder?
Ja, das ist tatsächlich recht umfangreich. Zum einen gibt es Internetseiten und Broschüren, aber man kann tatsächlich auch Prepper-Kurse besuchen. Und Maja ist eine von sehr vielen Menschen, die das anbietet. Wir sind mit ihr nachmittags in die Stadtbibliothek in ihrem kleinen Ort gefahren. Und da hat sie dann so eine Infoveranstaltung, eine kostenlose, angeboten für alle Interessierten und hat eben nochmal erklärt, erstens, das und das braucht ihr. Und dann hatte sie auch noch so ein paar Lifehacks am Start, zum Beispiel. Beispiel, was ich mir gemerkt habe, ist, wenn man nicht mehr kochen kann, weil der Strom weg ist, dann kann man Reis 6 Stunden einfach in Wasser einlegen und braucht dann nur so einen kleinen Gaskocher, den man vielleicht zum Wandern zu Hause hat, um das noch warm zu machen, dann ist der Reis auch weich, dann kann man ihn essen.
Ach, guck mal, das wusste ich auch nicht. Sophie, jetzt hast du dich nicht nur mit Preppern getroffen, du warst auch in einem Bunker. Wo war der und wie sieht es da aus und was hast du da erlebt?
Ja, wir waren in einem der großen Bunker in Helsinki, in der finnischen Hauptstadt, und man sieht ihn überhaupt nicht von der Straße. Wir sind auch erst ein paar Mal vorbeigelaufen, da steht so ein Glaspavillon im Grunde genommen, sieht ein bisschen aus wie ein Parkhaus, dann fährt man da mit einem Fahrstuhl durch so einen Felsschacht durch, 20 Meter tief unter Tage sozusagen. Und unten ist dann so ein Tunnelsystem, ein bisschen verwirrend auf den ersten Blick. Und dann plötzlich öffnet man so große Stahltüren und steht in der Sporthalle. Also das ist total absurd. Die haben also diesen Bunker sehr alltagstauglich 2003 gebaut. Da gibt es Sporthallen, einen Fitnessraum, einen Indoor-Spielplatz. Und das Besondere ist aber, dass diese ganze Infrastruktur da unten, ne? Also was weiß ich, Spielgeräte, Indoor-Spielplatz und aber auch die Tore bei den Sporthallen und so, die sind total flexibel gebaut. Also die kann man wahnsinnig schnell wegräumen, weil das Ganze ist nämlich auch ein Bunker für 6000 Leute.
Und wie viele Bunker hat Finnland? Gibt es Platz für alle Finnen? Ich meine, in Deutschland gibt es keinen einzigen Bunker.
Ja, also Finnland hat tatsächlich Platz für die fast die gesamte Bevölkerung in Schutzräumen im Land verteilt. 55.000 sollen das sein. Und in der Hauptstadt ist es wirklich so, dass es hier mehr Platz für mehr Menschen gibt, als hier überhaupt wohnen. Und oft sind diese Bunker in der Stadt einfach auch Teil öffentlicher Fläche. Also wie dieser Sportbunker, in dem wir waren, aber auch schlicht U-Bahn-Stationen. Wenn man dann mit den Rolltreppen runterfährt, dann sieht man unten auf einmal so richtig dicke, schwere Stahltore. Das sind auch Schutzräume. Musikclubs gibt es, die Schutzräume sind, Schwimmbäder unter Tage. Manchmal merkt man gar nicht, dass man sich gerade an einem ziemlich sicheren Ort aufhält. Naja, und diese Orte sind auch wirklich weit verbreitet. Zum Beispiel ist es Pflicht in Finnland, wenn ein großes Gebäude gebaut wird mit einer Wohnfläche von mindestens 1200 Quadratmetern, dann muss da immer auch ein Schutzraum reingebaut werden. Also das wird von Anfang an bei Neubauten zum Beispiel auch mitgedacht.
Sag mal, und wie kommt man dann in so einem Bunker? Klopft man da einfach an und sagt, hi, hier bin ich? Ich meine, jetzt gab es noch nicht diesen Worst Case, aber sind die Menschen sich bewusst, wo sie hin müssen?
Ja, es gibt zum einen so ganz prägnante Zeichen, Schutzraumzeichen, die weisen sozusagen den Weg. Und dann kennt man, glaube ich, diese Bunker auch in den Wohngebieten, wo man lebt. Und am Ende ist es so, da gehst du einfach rein. Also ist auch völlig egal, ob du da wohnst oder zufällig oben auf der Straße bist. Das kontrolliert niemand, sondern jede und jeder soll da Schutz finden. In unserem Bunker sozusagen, in dem wir waren, Merihaka-Bunker, da ist es so, da geht man Gittertreppen sehr breit runter. 20 Meter liegt er ja unter der Erde. Das wirkt fast ein bisschen bedrohlich. Und der Zivilschützer, den wir dort unten getroffen haben, der hat auch gesagt, wir machen hier keine Übung. Also die Leute kommen hier nicht, wir machen jetzt keine Übung, kommt schnell alle in den Bunker. Weil wenn 6000 Leute diese Treppe runterrennen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Verletzte gibt, nicht gering. So. Naja, und wenn man dann unten ankommt, dann ist es wirklich, Zitat auch Zivilschützer, ein Null-Sterne-Hotel. Das ist mir so im Kopf geblieben. Und was er damit meint ist, es ist wirklich nur die Basic-Ausrüstung da unten, die man braucht. Also einfache Pritschen und Klos, die bestehen aus einem Eimer und einer Plastiktüte, mehr nicht. Den Rest musst du dabei haben. Das haben wir am Anfang vom Podcast ja schon gehört. Also man muss selbst an das kleinste Detail denken, sagt Tomi.
It's up to you to have the toilet paper.
Also was du brauchst, das solltest du zu Hause haben. Also Eigenverantwortung spielt tatsächlich eine große Rolle. Die Leute werden einfach grundsätzlich in die Pflicht genommen. So.
Und wenn man jetzt da unten ist, wie läuft das Leben dann da ab? Hast du da eine Idee davon bekommen?
Ja, ziemlich stringent. Also es müssen einfach alle anpacken. Die Leute werden in drei Gruppen aufgeteilt, so hat er es uns erklärt. Die einen dürfen schlafen, 8 Stunden lang. Da liegen 3 Menschen übereinander auf so wackeligen Pritschen mit so, also keinen Matratzen, sondern eigentlich nur wie so einer Gummiplane, auf der man liegt, 50 Zentimeter breit. Nicht wirklich gemütlich. Und auch ohne Decke, ohne Kissen, Klammer auf, musst du selber mitbringen, 0-Sterne-Hotel, Klammer zu. Und wackelig sind diese Dinger, weil wenn oben Bomben explodieren, dann müssen sie ja auch diese Erschütterungen aushalten und dürfen nicht zusammenklappen. Deshalb sind die wackelig. So, die zweite Gruppe, die nicht schläft, die hat frei. Die hat Freizeit in Anführungszeichen, wobei es da unten so dicht und eng ist, da weiß ich gar nicht, was man machen soll. Und die dritte Gruppe, die steckt in einer Arbeitsschicht. Und Tomi Rask hat uns gesagt, das hat auch einen Grund.
You need to participate.
Alle müssen mit anpacken. Jeder bekommt eine Aufgabe. Ihr zum Beispiel würdet die Betten aufbauen. Denn es ist wichtig für deine Psyche, eine Aufgabe zu haben.
Wenn hier unten 6000 Leute sind, dann ist es hier total voll. Alle haben Angst um ihre Familien, alle haben Angst um ihre Freunde. Menschen sind in einem psychischen Ausnahmezustand. Und da ist es wichtig, eine Struktur zu haben und auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen. Und deshalb wird da unten eben so eine, ja, wie so eine feste Gemeinschaft, eine Struktur gebildet. Alle müssen mit anpacken. Anpacken übrigens auch im wahrsten Sinne des Wortes. Da unten ist wirklich alles total basic. Alles ist handbetrieben. Da gibt es keine großen Computer, die irgendwas für einen regeln. Und Tomi Raske hat gesagt, es liegt einfach daran, als man den Bunker gebaut hat 2003, hat man das gar nicht so durchdacht. Aber heute weiß man, es gibt überhaupt noch gar kein Computerprogramm, was so Cyberangriffe aushalten würde. Und eine Stahltür, die man mit der Hand irgendwie zumacht, ist einfach deutlich sicherer als alles, was irgendwie computergesteuert ist.
Eine Frage habe ich noch, Sophie, zum Schluss. Nachdem du dich jetzt mit diesem ganzen Thema so sehr intensiv beschäftigt hast, hast du für dein privates Leben irgendwas mitgenommen oder jetzt auch schon konkret geändert? Also hast du jetzt Dosen zu Hause mit Ablaufdatum?
Ich bin immer noch im Status, man müsste mal. Okay. Man müsste sich mal kümmern. Also ich sag mal so, ich bin schon mal zumindest einen Schritt weiter, weil ich doch ein bisschen verstanden habe, wie sehr doch eigentlich eine kleine Vorbereitung helfen kann, wenn der Strom mal weg ist und man zu Hause einen Stall hungriger Kinder zu versorgen hat. Aber ja, vielleicht morgen.
Gut. Vielen Dank dir, Sophie, für all diese spannenden Informationen.
Ich danke dir, Nathalie.
Bevor wir weitermachen, schauen wir mal, was eigentlich das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sagt, was man für den Ernstfall haben sollte. Denn wenn wirklich mal der Strom weg ist, kein Wasser aus dem Hahn kommt oder die Supermärkte leer sind, zählt, was man zu Hause hat.
Das sind dann 6 Liter Wasser pro Person für 3 Tage. Dazu haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Konserven, Nüsse, Fertiggerichte oder Müsliriegel. Praktisch ist ein Campingkocher mit Gaskartusche, falls der Herd ausfällt. Auch wichtig: Taschenlampe, Batterien, ein Kurbel- oder Solarradio, Verbandskasten, Medikamente, Feuchttücher, Seife und Toilettenpapier.
Jetzt habt ihr einen guten Überblick, was man zu Hause bräuchte und könnt selbst überlegen, ob ihr, wie Sophie so nett gesagt hat, aus dem Müsste-mal-Modus in den Machen-Modus kommt. Wenn es in Deutschland jemanden gibt, der sich mit Schutzräumen, Krisenvorsorge und sicherer Infrastruktur wirklich auskennt, dann ist es Norbert Gebecken. Er ist Professor an der Universität der Bundeswehr München und leitet dort das Forschungszentrum RISC. Das steht für Risiko, Infrastruktur, Sicherheit und Konflikt. Mit ihm spreche ich jetzt über die Frage, wie gut ist Deutschland eigentlich vorbereitet und brauchen wir wieder mehr Bunker? Hallo, Herr Professor Gebecken.
Ich grüße Sie aus München.
Sie sind Professor an der Bundeswehr-Universität in München. Was genau erforschen Sie und was hat das mit Sicherheit und Katastrophenschutz zu tun?
Wir beschäftigen uns seit 30 Jahren mit dem baulichen Bevölkerungsschutz im Fall von Naturkatastrophen, Terrorismus, Unfällen oder leider auch Krieg. Das ist natürlich elementarer Bevölkerungsschutz. Das hat also mit Resilienz und Sicherheit der Gesellschaft zu tun.
Wir haben gerade aus Finnland gehört, dass Preppen dort fast schon ein Volkssport ist. Jeder Haushalt soll sich für mindestens 72 Stunden selbst versorgen können. Braucht es so etwas auch bei uns? Haben Sie einen Vorrat zu Hause?
Ja. Ich bin ja in diesem Umfeld seit vielen Jahren tätig und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt den Zivilschutz betreiben. Wir müssen ja auch Vorsorge betreiben für Katastrophen wie zum Beispiel Stromausfall. Insofern sprechen wir von einem Allgefahrenansatz, also nicht nur im Zivilschutz, auch im Katastrophenschutzfall. Und da sollte man natürlich vorbereitet sein.
Also ehrlich gesagt, ich wüsste nicht einmal, wo bei mir die Taschenlampe liegt. Wenn Sie auf so Leute treffen wie mich, sind Sie dann eher entsetzt und sagen Sie, wie kann man so naiv sein?
Nein, das ist die Frage, wie wir Gefahren einschätzen. Und da gibt es ein wunderschönes Buch von einem Kollegen Ortwin Renn, warum wir uns vor dem Falschen fürchten. Das heißt also, ich kann mich ja nur vorbereiten, wenn ich mich bedroht fühle. Und wenn sich einzelne Personen nicht bedroht fühlen, brauchen sie sich auch nicht vorzubereiten. Oder aber wir tun das. Das haben wir schon 2016 gemacht mit der Konzeption zivile Verteidigung. Und da war die Gesellschaft überhaupt nicht darauf vorbereitet und man hat dann die Konzeption zivile Verteidigung sehr schnell wieder zurückgezogen, weil die Gesellschaft nicht wusste, was sollen wir jetzt damit tun.
Und gab es da inzwischen auch einen Fortschritt hin zu mehr Eigenverantwortung in der Bevölkerung und dass es nicht nur reicht, sich auf die Behörden zu verlassen, also gerade seit dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine, dass es einfach mehr in unser Bewusstsein gekommen ist, dass es einfach so etwas geben kann und plötzlich passieren kann?
Wir können das ja mal spiegeln auf die Katastrophenfälle. Wir haben die Hochwasserfälle, die alle 10 Jahre als Jahrhundertwasser auftreten und immer noch bereiten sich die Menschen, obwohl sie in Hochwassergebieten leben, nicht entsprechend vor. Sie machen, obwohl sie es nach dem Wasserhaushaltsgesetz müssen, keine Eigenvorsorge. Ich sehe das auch nicht in der breiten gesellschaftlichen Diskussion in Bezug auf den Zivilschutz.
Jetzt gibt es ja in Finnland die Vorlage, dass Gebäude ab einer Fläche von 1200 Quadratmetern einen Bunker haben müssen. Wäre so eine Regelung Ihrer Meinung nach auch für Deutschland denkbar oder wünschenswert?
Das müssen wir gesellschaftlich diskutieren. Ich kann das als Ingenieur nicht beantworten. Ich weiß, was wir an Technologie brauchen im Hinblick darauf, welche Bedrohung denn da ist. Auch in Finnland sprechen wir nicht in dem Fall von Bunkern, sondern von Schutzräumen. Also Bunker sind Systeme, in denen wir voll funktionsfähig kritische Infrastruktur oder Regierungsfunktionen erhalten können. Im gesellschaftlichen Kontext reden wir eigentlich davon, dass wir Schutzräume haben wollen mit dem Schutzziel, Menschen vor Gefahren zu schützen. Mehr nicht. Das heißt, wir haben eine gewisse Hülle und wir haben, wenn wir länger da sein müssen, eine gewisse Bevorratung an Lebensmitteln, an Hygiene und Krankenvorsorge, aber mehr auch nicht.
Wenn jetzt die Gesellschaft bereit wäre, nehmen wir das mal an, was bräuchten wir denn dann technologisch für mehr Schutz?
Das hängt davon ab, wovor wir uns schützen wollen. Und das ist meine Kernfrage, die ich immer wieder stelle, die aber nicht beantwortet wird bisher. Denn wollen wir einen atomaren Fall im Grenzfall annehmen, den als Szenario, vor dem wir uns schützen wollen? Oder aber ist es eher so, dass wir gucken, was passiert denn in einem solchen Krieg? Und 80% der Verletzungen und auch der tödlichen Verletzungen sind sogenannte Sekundäreffekte von klassischen Waffen, die dort eingesetzt werden. Wenn wir uns davor schützen wollen, dann können wir das relativ einfach machen, ohne dass wir Schutzräume bauen müssten.
Und von wem wird diese Frage nicht beantwortet?
Von der Bundesregierung.
Und entsetzt Sie das?
Ja, seit eigentlich der Konzeption zivile Verteidigung 2016, denn wir haben schon 2019 den Auftrag bekommen, uns Gedanken darüber zu machen, wie denn Schutzräume in Deutschland, in öffentlichen Räumen aussehen könnten. Und mir wurde bis heute die Frage nicht beantwortet, wovor wir uns denn schützen sollen und was denn dann letztendlich das Schutzziel ist. Und das ist eben die Kernfrage, die es zu beantworten gilt, oder die beiden Kernfragen, die es zu beantworten gilt, damit wir dann technische Lösungen bereitstellen können.
Ich komme gerade aus Tel Aviv zurück und das Erste, was man gesagt bekommt, wenn man im Hotel eincheckt, ist, wo der Schutzraum liegt. Und da geht man dann auch hin, dass man den Weg einmal gegangen ist und weiß, wenn Alarm ausgelöst wird, was ja in Tel Aviv ständig passiert, dann weiß man, wo man hinlaufen soll. Ich wohne in München, ich wüsste nicht, wohin ich laufen soll. Wie viele Schutzräume gibt es in Deutschland aktuell?
Es gibt keinen einzigen funktionierenden Schutzraum in Deutschland im öffentlichen Bereich. Es gibt einige private, die sich Schutzräume eingebaut haben in den letzten Jahren. Aber es gibt keinen einzigen funktionierenden Schutzraum. Es gibt noch aus dem Kalten Krieg ca. 500 Schutzräume. Das sind aber bauliche Hüllen. Die sind nicht ausgestattet, um die Funktion von wirklichen Schutzräumen mit Bevorratung zu erfüllen.
Und Bunker?
Ich wüsste keinen einzigen Bunker funktionsfähig in Deutschland.
Nehmen wir jetzt mal den Fall an, es wird Alarm ausgelöst und das ist kein Fehlalarm und es ist auch kein Testalarm. Was mache ich dann?
Wir gehen dann dorthin, wo wir am ehesten vor diesen sogenannten sekundären Effekten, also Splitter, Trümmer, geschützt sind. Das heißt also weg von Außenräumen, rein in Innenräume, wo möglichst keine Fenster sind. Das sind also dann Treppenhäuser, das sind innenliegende Räume oder aber in den Keller oder wenn ich im öffentlichen Gebäude bin, da kann ich in Tiefgaragen gehen, da kann ich in Unterführungen gehen. Da sind U-Bahn-Stationen hilfreich. Also überall da, wo sozusagen diese Splitterwirkungen nicht angreifen können. Und das ist aber auch eine Empfehlung, die bereits seit 22 auf der Homepage des BBK zu finden ist.
Sagen Sie, warum war sich Deutschland eigentlich so sicher, dass sie dann den Sicherheitsapparat so massiv abgebaut haben, dass der Ausbau von Schutzräumen in den letzten Jahrzehnten so vernachlässigt wurde?
Also ich würde nicht davon sprechen, dass der Schutzraumbau vernachlässigt wurde. Es hat ja gar keinen Anlass gegeben. Es war nach dem Ende des Kalten Krieges gesellschaftlicher Konsens, dass wir von Freunden umgeben sind und wir sozusagen im Frieden leben. Und selbst als 2014 die Annexion der Krim stattfand, war immer noch gesellschaftlicher Konsens, dass es keine Bedrohung für uns gibt. Insofern können wir nicht davon ausgehen, dass da etwas vernachlässigt wurde. Wir haben einfach keinen Bedarf gesehen.
Bund, Länder und das BBK arbeiten seit Ende 2024 an einem neuen Schutzraumkonzept. Wie schätzen Sie das ein? Sind das nur Pläne oder wird da konkret etwas in Bewegung gesetzt?
Wir arbeiten seit 2019 bereits an einem Zivilschutzkonzept für Deutschland. Wir durften nur bis 2022 nicht darüber reden. Diese Konzepte liegen beim BBK und die sind aufgrund des Regierungswechsels noch nicht weitergeführt worden, weil wir eben den neuen Innenminister abwarten mussten und wir hoffen, dass Herr Dobrindt möglichst bald Zeit hat, darüber zu entscheiden, wie das Zivilschutzkonzept tatsächlich dann in Deutschland aussehen soll.
Sagen wir, es gibt jetzt einen Alarm. Es ist kein Testalarm und wir müssen in einen der Schutzräume. Wer darf rein? Also first come, first serve, die Stärksten gewinnen. Gibt es da irgendein Konzept dafür?
Nun, zunächst haben wir gar keine Schutzräume und zweitens wüsste ich auch nicht, wie das geregelt werden soll. Das ist sicherlich ein ethisches Problem. Wir haben ja auch ganz viele vulnerable Gruppen, die wir gar nicht so schnell in Schutzräume bringen können. Das sind Kinder, das sind Ältere, das sind die Menschen in Krankenhäusern, das sind auch diejenigen, die keine körperliche oder geistige Flexibilität haben. Also wir müssen die Frage des Zivilschutzes und des Schutzgutes Mensch ethisch in Deutschland auch zunächst mal diskutieren, um überhaupt dann zu entscheiden, wie viel Schutzräume brauchen wir wirklich und wer hat den Zugang dazu.
Der BBK-Präsident spricht davon, dass Tiefgaragen und U-Bahn-Stationen oder Kellerräume zu neuen Schutzorten gemacht werden sollen. Ist das realistisch und wie weit ist das vor allen Dingen noch entfernt, wenn Sie sagen, Sie bekommen nicht einmal Antworten von der Bundesregierung auf Ihre Fragen?
Na, das, was der Herr Tiesler gesagt hat, ist genau das, was wir auch empfohlen haben in unseren beiden Berichten. Das heißt also, wir suchen vorhandene Infrastruktur auf, die uns Schutz bietet, ohne dass wir sie zu einem Schutzraum umbauen müssen. Das wäre sozusagen der zweite Schritt. Insofern ist das die einzige richtige Empfehlung. Und das ist ja auch das, was wir ständig aus der Ukraine sehen, dass die Menschen genau das tun.
Was müsste passieren, damit Deutschland wirklich krisenfester wird? Welche Maßnahmen halten Sie für am allerdringendsten?
Wir bringen ja nun den Katastrophen- und den Zivilschutz zusammen, endlich. Das haben wir in der deutschen Resilienzstrategie auch gefordert, dass wir sozusagen ressortübergreifend eine Stelle im Bundeskanzleramt haben, die das besser koordiniert. Wenn wir heute von den größten Gefahren für die Menschen ausgehen, dann müssen wir sagen, das sind inzwischen Hitzetote in Deutschland, die wir jährlich von 3.200 bis 8.000 Toten haben. Also das ist das, was wir sozusagen wissen aus der Katastrophensituation. Die andere Seite des Zivilschutzes ist natürlich ein Zivilschutzfall, den wir in keiner Weise kalkulieren können. Und insofern ist das eine Güterabwägung im Hinblick darauf, was ist denn zu tun bei dieser Gefahrenabwägung. Wir müssen aber realistisch sehen, das, was Herr Tiesler jetzt gesagt hat, dass er an Schutzräume für 1 Million Personen der Bevölkerung denkt. Dann reden wir von 1,2% der Bevölkerung. Und die Frage stellt sich doch, wer darf denn da rein? Und was ist mit vulnerablen Gruppen? Also wir kriegen ja erhebliche ethische Probleme.
Und was passiert an den Türen? Das möchte ich mir gar nicht vorstellen.
Eben. Ganz genau. Und insofern ist also die Fragestellung auch, die teilweise in den Medien kommt, dass es dann sozusagen Apps gibt, wo man den Schutzraum finden kann. Das ist für mich als Angreifer ja toll, wenn ich weiß, wo ich welchen Schutzraum finden kann. Dann setze ich genau darauf die aktive Waffe und habe dann einen maximalen Erfolg. Also das Ganze ist noch nicht zu Ende gedacht.
Herr Professor Gebecken, vielen Dank für diese Erläuterungen. Es macht ein bisschen ängstlich oder verunsichert, wenn man sieht, dass wir überhaupt nicht vorbereitet sind. Auf der anderen Seite einfach nochmal darüber zu sprechen und einfach auch gesagt zu bekommen, was denn in einem so einem Fall, auch jetzt, wenn wir noch keine Schutzräume haben, geschweige denn Bunker, wohin wir dann laufen sollen, ist trotzdem einfach nochmal gut zu wissen, damit es im Kopf gebunkert ist. Vielen Dank Ihnen für diese Informationen.
Sehr gerne, Frau Mehring.
Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung und natürlich gerne direkt abonnieren, damit ihr keine Folge von uns mehr verpasst. Das war's von mir, Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch, Manon Harenberg und Judith Schacht. Produziert hat Florian Mayhöfer. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Kollegen und Kolleginnen vom Podcast Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte haben sich genauer angesehen, wie Trump die Weltmärkte seit seiner Amtseinführung ins Wanken bringt. In der Folge Märkte in Aufruhr, crasht Trump die Börsen? Gehen Sie der Frage nach, ist Präsident Trump ein ökonomischer Systemsprenger? Und was können wir aus früheren Börsencrashs lernen? Wenn euch das interessiert, dann hört jetzt rein. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes.